Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen dazu. Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für die Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal erreichen wir das 11. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Wie schon im Kapitel davor, so geht Paulus auch hier auf Argumente und Beschuldigungen ein, die ihm seine Kritiker und Gegner offenbar an den Kopf geworfen haben. Anders kann man es kaum ausdrücken, denn ihre persönlichen Angriffe gegen ihn müssen teilweise sehr unfair gewesen sein. So behaupteten sie zum Beispiel, dass Paulus ziemlich große Töne spucken und sie ständig ermahnen würde. Jedenfalls, solange er sich in sicherer Entfernung von ihnen befindet und nur brieflich mit ihnen in Kontakt steht. Sobald es jedoch zu einer persönlichen Begegnung kommt, wäre er zu feige, seinen eigenen Standpunkt zu vertreten. Überhaupt sei sein Auftreten als Apostel, im Gegensatz zu seinen Briefen, nicht von geistlicher Vollmacht geprägt. Geduldig, aber teils auch mit schroffen Worten, geht Paulus auf diese Vorwürfe ein. Sein Ziel ist es nicht, seine Kritiker mundtot zu machen, sondern sie von der Echtheit seines Aposteldienstes zu überzeugen. Die Kapitel 10 bis 13 bilden den letzten Hauptteil des 2. Korintherbriefes. Überraschenderweise wendet sich der Apostel Paulus hier noch einmal an seine Gegner und Kritiker, obwohl es doch anscheinend schon vorher zu einer Versöhnung zwischen ihm und den Christen in Korinth gekommen war. Sie erinnern sich, der erste Korintherbrief war nur so gespickt gewesen mit Ermahnungen. Unter anderem auch deshalb, weil es in der Gemeinde einige Leute gab, die den einen oder anderen leitenden Mitarbeiter zu ihrem Idol erhoben hatten. »Es ist mir bekannt geworden, dass Streit unter euch ist«, schrieb Paulus an sie. »Der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas, der vierte, ich zu Christus.« Leider ist der erste Korintherbrief des Apostels Paulus nicht auf so viel Resonanz gestoßen, wie erhofft. Deshalb schob er vermutlich den sogenannten Tränenbrief nach, in dem es noch heftiger zur Sache ging. Möglicherweise ist dieser Brief uns deshalb nicht überliefert, weil dieser Brief vom Inhalt her für einige Christen in Korinth einfach zu peinlich war. Dass es einen solchen Brief gegeben hat, den er unter vielen Tränen geschrieben hat, erwähnt Paulus jedenfalls im 2. Korintherbrief. Des Weiteren gibt es auch Hinweise darauf, dass Paulus zu einem kurzen Zwischenbesuch nach Korinth gereist war, in dessen Verlauf es jedoch zu einem regelrechten Eklat gekommen ist. Jemand aus der christlichen Gemeinde muss ihn schwer beleidigt haben. All diese Indizien sprechen aus meiner Sicht dafür, dass der 2. Korintherbrief sozusagen zweigeteilt ist. Versöhnung hat zwar stattgefunden, aber dennoch wendet sich Paulus zunächst einmal an diejenigen in der Gemeinde, die seine Autorität als Apostel niemals in Frage gestellt haben. In den Kapiteln 8 und 9 bittet er sie auch ganz unverblümt um eine Spende zugunsten der notleidenden Christen in Jerusalem. Doch dann, ab Kapitel 10, nimmt er sich noch einmal seine Kritiker und Gegner zur Brust. Im vor uns liegenden Kapitel 11 wird außerdem deutlich, dass eine besondere Gruppe von Leuten dazu beigetragen hat, die Vorbehalte gegen Paulus noch zu schüren. Deshalb nennt er sie spöttisch Überapostel oder auch falsche Apostel. Doch immer schön der Reihe nach. Hören Sie jetzt aus Kapitel 11 die Verse 1 und 2. Paulus schreibt: »Wollte Gott, ihr hieltet mir ein wenig Torheit zugut. Doch ihr haltet mir's wohl zugut, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte.« In diesem Kapitel werden wir noch öfter einen ironischen Unterton wahrnehmen, so wie bereits in Vers 1. »Wollte Gott, ihr hieltet mir ein wenig Torheit zugut.« Dieser Wunsch bedeutet nichts anderes als: »Nun gestattet mir doch, dass ich mich auch einmal töricht verhalte.« Ich stelle mir richtiggehend vor, wie Paulus den Adressaten seines Briefes zwischendurch mal ein Schmunzeln entlocken möchte. Und dann fügt er diesen etwas seltsam klingenden Satz hinzu: Ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Paulus verwendet hier ein Bild, das im Neuen Testament recht häufig vorkommt, nämlich die christliche Gemeinde als Braut Jesu Christi. Und wie der Vater einer Braut darauf geachtet hat, dass seine Tochter nur mit einem einzigen, nämlich dem richtigen Mann die Ehe eingeht, so will Paulus mit göttlichem Eifer, wie er schreibt, darauf achten, dass sich die Gemeinde in Korinth nur mit Jesus Christus einlässt. Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Einfalt und Lauterkeit, das sind zwei Begriffe, die man heute im Alltag kaum noch verwendet. Einfalt wird sogar eher als etwas Negatives gesehen. Ein einfältiger Mensch zum Beispiel ist jemand mit einem sehr schlichten Gemüt. Ein einfältiger Christ im Sinne der Bibel ist jedoch jemand, der nichts anderes als Jesus Christus im Sinn hat und der sein Leben auf ihn ausrichtet. Und seine Lauterkeit zeigt sich, indem er zu jedermann aufrichtig ist. Solche Christen wünscht sich der Apostel Paulus, fürchtet aber, dass sich nicht wenige aus der Gemeinde in Korinth vom Teufel verführen lassen, so wie Eva im Paradies von der Schlange. Wie macht sich heutzutage mangelnde Einfalt und Lauterkeit bemerkbar? Als Pastor denke ich natürlich zuerst an einige meiner lieben Kollegen. Während ihrer Ausbildung an der Universität haben es manche offenbar nie gelernt, das Wort Gottes in Einfalt zu predigen. Das heißt, sie selbst sind beim Predigen nicht auf Jesus Christus ausgerichtet und verlieren sich deshalb in Nebensächlichkeiten. Die können zwar durchaus interessant sein, helfen den Zuhörern der Predigt aber nicht wirklich weiter. Sehr schnell kann der Mangel an Einfalt dann auch zu einem Mangel an Lauterkeit führen. Zum Beispiel, indem das Evangelium dazu missbraucht wird, eine bestimmte Politik oder bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen zu rechtfertigen. In der Gemeinde in Korinth soll es dazu nicht kommen. Deshalb bittet Paulus seine Kritiker inständig darum, sich nur, wie es in Vers 2 heißt, mit Christus verloben zu lassen. Sie sollen mit dafür sorgen, dass die Gemeinde nicht in die Irre geht. Paulus selbst kann dafür nur sehr eingeschränkt Sorge tragen. Denn seine Aufgabe ist es nicht, Pastor der Gemeinde zu sein und sich wie ein Hirte um seine Schäfchen zu kümmern, sondern er versteht sich in erster Linie als Evangelist und Missionar, der das Evangelium zu den Nichtgläubigen bringt. Gerade deshalb ärgert er sich auch darüber, sich vor anderen Christen rechtfertigen zu müssen. Die Zeit, die er damit verbringt, ließe sich viel nutzbringender verwenden. Aber weil die Situation nun mal so ist, wie sie ist, sieht er sich gezwungen, törichterweise, wie er mehrmals betont, auf die Vorwürfe seiner Kritiker und Gegner einzugehen. Nüchtern betrachtet muss man wohl davon ausgehen, dass der Teufel nichts unversucht lässt, um in die Gemeinschaft der Christen einen Keil zu treiben. Bei den allerersten Christen war seine Taktik noch eine andere gewesen. Diese Christen wurden verfolgt und mussten teilweise ihre Gemeinde verlassen. Was jedoch zur Folge hatte, dass sich das Evangelium noch schneller ausbreitete, wie es Jesus selbst vorausgesagt hatte: Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Nur etwa 300 Jahre brauchte das Evangelium, um sich auch in den hintersten Ecken des Römischen Reiches auszubreiten. Die Christenverfolgung hatte aus der Sicht des Teufels also nicht den gewünschten Erfolg. Also musste er sich eine neue Strategie ausdenken. Und so versuchte er, die christlichen Gemeinden von innen zu zersetzen. Bei den Korinthern ist er damit schon recht weit gekommen. Aber Paulus und bestimmt auch viele andere rechtschaffene Christen stemmen sich mit Erfolg dagegen. Sie wollen dem Teufel nicht das Feld überlassen. Deshalb warnt Paulus in den beiden nun folgenden Versen davor, Menschen auf die Kanzel zu lassen, die nicht das einfältige und lautere Evangelium verkündigen. Genauer gesagt, Paulus drückt sein Bedauern darüber aus, dass einige Christen in Korinth diese falschen Apostel geradezu hofieren, während sie seine Worte eher gering achten. Paulus schreibt ab Vers 4, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr zuvor nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Ich meine jedoch, ich sei nicht weniger als die Überapostel. Ich fürchte, dass die Worte des Apostels Paulus auch heute nur allzu oft berechtigt wären. Denn nicht wenige Christen vertrauen sich irgendwelchen Überaposteln an, die angeblich ganz genau wissen, wie man noch mehr von Gottes Liebe in sich spürt, wie sein Segen noch größere Ausmaße annimmt oder wie der Heilige Geist das eigene Leben auf den Kopf stellen kann. Jemand, der einfach nur das gute alte Evangelium predigt, gerät durch die Konkurrenz solcher Überapostel nur allzu schnell ins Hintertreffen. Paulus selbst hat diese bittere Erfahrung auch schon gemacht, zumal er obendrein auch noch ein recht bescheidenes Leben führt und nebenbei einem handwerklichen Beruf nachgeht. Das alles wirkt auf andere nicht besonders imposant. In Vers 6 schreibt Paulus über sich selbst, »Und wenn ich schon ungeschickt bin in der Rede, so bin ich's doch nicht in der Erkenntnis, sondern in jeder Weise und vor allem haben wir sie bei euch kundgetan.« Ungeschickt in der Rede? Nun, wenn wir heute die Worte des Apostels Paulus in einer traditionellen Übersetzung hören, kommt uns manches eher zu kompliziert vor. Dabei hat Paulus vermutlich in der damals üblichen Umgangssprache zu den Menschen gesprochen, was einigen Christen in Korinth aber offenbar zu schlicht war. Sie wollten lieber eine brillante Rede hören, wie sie es von manchen Philosophen gewöhnt waren. Paulus dagegen legte Wert darauf, dass wirklich jeder ihn verstehen konnte. Denn, wie heißt es doch so schön, man muss die Keksdose so ins Küchenregal stellen, dass auch die Kinder sie erreichen können. Bei der Evangeliumsverkündigung ist das jedenfalls durchaus erwünscht. Weiter ab Vers 7. Paulus schreibt, »Oder habe ich gesündigt, als ich mich erniedrigt habe, damit ihr erhöht würdet?« Denn ich habe euch das Evangelium Gottes ohne Entgelt verkündigt. Andere Gemeinden habe ich beraubt und Geld von ihnen genommen, um euch dienen zu können. Und als ich bei euch war und Mangel hatte, fiel ich niemandem zur Last. Denn meinem Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen. So bin ich euch in keiner Weise zur Last gefallen und will es auch weiterhin so halten. Natürlich hat Paulus die anderen Gemeinden nicht im wörtlichen Sinne beraubt und Geld von ihnen genommen. Gemeint ist, dass er Geld von ihnen angenommen hat, um seine Missionsreisen zu finanzieren und eben auch, um unter den Korinthern das Evangelium verkündigen zu können. Außerdem hat er sich als Zeltmacher etwas hinzuverdient. Wie es auch sei, für sich selbst will Paulus von den Korinthern auch weiterhin lieber nichts annehmen, weil er nämlich damit rechnen muss, dass man ihm auch das zum Vorwurf machen wird. Weiter ab Vers 10. So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, so soll mir dieser Ruhm im Gebiet von Achaia nicht verwehrt werden. Warum das? Weil ich euch nicht lieb habe? Gott weiß es. Was ich aber tue, das will ich auch weiterhin tun und denen den Anlass nehmen, die einen Anlass suchen, sich zu rühmen, sie seien wie wir. Sich rühmen, wieder so ein Begriff, der längst aus der Mode gekommen ist. Paulus möchte einfach nicht, dass man ihm nachsagen kann, er würde um des lieben Geldes willen das Evangelium verkündigen. Sein Ruhm besteht sozusagen darin, dass unter allen Menschen in der Provinz Achaia bekannt ist, dieser Mann verkündigt das Evangelium unentgeltlich. Und damit hebt er sich offenbar von einigen anderen Leuten ab, die ihren Verkündigungsauftrag als eine lukrative Verdienstmöglichkeit verstehen. Dazu schreibt Paulus, weiter ab Vers 13, »Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi.« Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. deren Ende aber wird sein nach ihren Werken. Wer jetzt noch, wenn er an den Teufel denkt, ein furchteinflößendes Wesen mit Pferdefuß und Hörnern vor Augen hat, dem ist wohl nicht zu helfen. Der Satan verstellt sich als Engel des Lichts, schreibt Paulus, und denkt dabei an scheinbar ehrenwerte Leute, die das Evangelium nur ein bisschen anders als gewohnt präsentieren. Vermutlich scheuen sie sich davor, ihren Zuhörern die Sündhaftigkeit des Menschen vor Augen zu führen und sie aufzufordern, Jesus Christus um Vergebung zu bitten. Dass solche hoch angesehenen Leute mit dem Evangelium hantieren und dabei doch nur dem Teufel zu Diensten sind, jagt mir wirklich einen gehörigen Schrecken ein. Andererseits sind diese Leute meistens daran zu erkennen, dass sie nicht Gott die Ehre geben, sondern sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Für mich ist das immer ein echtes Warnzeichen. Weiter ab Vers 16. Was Paulus hier schreibt, klingt für mich wie eine Mischung aus Bitterkeit und Ironie. Ich sage abermals, niemand halte mich für töricht, wenn aber doch, so nehmt mich an als einen Törichten, damit auch ich mich ein wenig rühme. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht dem Herrn gemäß, sondern wie in Torheit, weil wir so ins Rühmen gekommen sind. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich mich auch rühmen, denn ihr ertragt gerne die Narren, ihr, die ihr klug seid. Ihr ertragt es, wenn euch jemand knechtet, wenn euch jemand ausnützt, wenn euch jemand gefangen nimmt, wenn euch jemand erniedrigt, wenn euch jemand ins Gesicht schlägt. Zu meiner Schande muss ich sagen, dazu waren wir zu schwach. Wie gesagt, diese Verse sind wohl eine Mischung aus Bitterkeit und Ironie. Über die Paulus hier spricht, sind ja in Wirklichkeit auch nicht darauf aus, dass man sie knechtet, ausnützt, gefangen nimmt, sie erniedrigt und ihnen ins Gesicht schlägt. Aber sie tun so, als ob es ihnen nicht viel ausmachen würde, sagt Paulus mit einer nur gespielten Ernsthaftigkeit. Was Paulus da eben von sich gegeben hat, ist aber auch in seinen Augen nur eine Narretei oder eine Torheit, wie er es gleich in Vers 21 ausdrückt. Doch nun wird Paulus wieder ernst, und es folgt eine lange Auflistung an Dingen, von denen er mit Fug und Recht behauptet, in all diesen Punkten kann ich mit den falschen Aposteln mithalten. In mancherlei Hinsicht kann ich sie sogar übertrumpfen, obwohl sie immer so viel Aufsehens machen um ihre Person. Paulus schreibt, »Wo einer kühn ist, ich rede in Torheit, da bin ich auch kühn. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Kinder, ich auch. Sie sind Diener Christi, ich rede töricht, ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, und die Sorge für alle Gemeinden. Soweit die Verse 21 bis 28. Nach dieser langen Auflistung, die wirklich jedem aufrichtigen Christen Respekt abverlangt, kommt Paulus zu dem Schluss, dass es darauf letztendlich gar nicht so sehr ankommt. In Vers 29 schreibt er, »Wer ist schwach, und ich werde nicht schwach?« Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Mit anderen Worten, wenn jemand schwach wird, werde ich ihm als einer, der ebenfalls schwach ist, zur Seite stehen. Und wenn jemand zum Bösen verführt wird, werde ich mein Möglichstes geben, um ihn wieder auf den rechten Weg zu führen. Schließlich bringt Paulus das bisher Gesagte auf den Punkt, in dem er sagt, »Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen.« Gott, der Vater des Herrn Jesus, der gelobt sei in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Zu guter Letzt folgt noch eine Anmerkung, die wohl eigentlich in die Aufzählung in den Versen davor ihren Platz hätte finden sollen. Vielleicht ist das folgende Erlebnis dem Apostel Paulus erst im Nachhinein noch eingefallen. Ab Vers 32 ist zu lesen: In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener und wollte mich gefangen nehmen, und ich wurde in einem Korb durch ein Fenster die Mauer hinuntergelassen und entrann seinen Händen. Sicher ein demütigendes Erlebnis für den Apostel Paulus. Daran muss ich öfter mal denken, wenn ich in eine weit entfernte Gemeinde eingeladen und von meinen Gastgebern liebevoll umsorgt werde. Von einem guten Abendessen und einer behaglichen Nacht in einem richtigen Bett konnte Paulus oft genug nur träumen. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.